Deutschlandfunk Nova. Update.
Heute mit mir, Chrissy Mockenhaupt. Hi, hi. Oder hey. Oder hallo. Oder alles Roger in Kambodscha. Egal wie, wir sollten andere Menschen öfter grüßen. Ja, auch Fremde. Wobei so ein Roger in Kambodscha da vielleicht ein bisschen cringe ist. Aber ganz generell gilt, andere zu grüßen ist eine feine Sache, auch für uns selbst. Warum das so ist, das hört ihr heute. Außerdem gibt es gute und schlechte News in Sachen Sport.
Wenn man wirklich jetzt zum Beispiel den Fettverbrauch trainieren will, dann muss man im niedrigintensiven Bereich trainieren. Das sieht halt nicht so schick aus, ne? Das ist zum Beispiel Radfahren in der Ebene, aber lange.
Also nicht so doll anstrengend machen, aber dafür länger. Warum es sich lohnen kann, beim Training auf den Puls zu achten, das klären wir gleich. Und als erstes gucken wir natürlich nach Israel und was von den Eilmeldungen zu halten ist, dass Israel wohl einigen Feuerpausen zugestimmt hat.
Deutschlandfunk Nova.
Seit einem Monat steht der Gazastreifen ja quasi unter Dauerbeschuss. Jetzt könnte vielleicht mal ein bisschen Ruhe einkehren. Laut der US-Regierung hat Israel sich zu Feuerpausen bereit erklärt. Was das bedeutet, das kläre ich jetzt mit Jan-Christoph Kitzler, unserem Korrespondenten in Tel Aviv. Gibt es denn schon irgendwelche Details zu diesen angeblichen Feuerpausen?
Was wir wissen, stammt aus den USA vom Weißen Haus. Dort hat man gesagt, es gehe um tägliche Feuerpausen von 4 Stunden aus humanitären Gründen. Es geht wohl vor allem darum, dass Menschen im Norden des Gazastreifens, die sich dort immer noch aufhalten, auf diesem Schlachtfeld, die Möglichkeit gegeben wird, den Süden zu erreichen, wo es relativ sicherer ist. Aber es gibt schlechte Nachrichten. Es gibt nämlich ein Statement jetzt aus dem Büro des Premierministers hier, der gesagt hat, das ist nicht richtig. Die Kämpfe gehen weiter und es wird keine Feuerpause geben, bevor nicht den Gazastreifen verschleppte Menschen freigelassen werden. Auch das war ja ein Teil der Verhandlungen in den letzten Tagen, wovon man immer wieder gehört hat, dass möglicherweise 1 Dutzend Geiseln im Austausch für eine Feuerpause freikommen könnten.
Genau, das wäre jetzt meine Frage nämlich gewesen, weil es ja vorher immer hieß, es wird keine Waffenruhe ohne diese Freilassung geben. Ich hatte jetzt daraus geschlussfolgert, dass es irgendwas Positives für diese Geiseln zu vermelden gibt, aber das klingt jetzt bei dir nicht mehr so.
Also wir wissen, dass die Verhandlungen intensiv laufen. Es gab ein interessantes Treffen, was stattgefunden hat zwischen einem ranghohen Vertreter von Katar. Das ist das ein Land, was ja direkte Verbindungen zu Hamas hat, zu dieser Terrororganisation, die zum Teil auch finanziert hat, nach allem, was man hört. Dabei war auch ein Vertreter des CIA, also des US-Geheimdienstes und auch des Mossad, des israelischen Auslandsgeheimdienstes. Also es geht wohl offenbar schon um einen Deal, um Geiseln freizubekommen, der im Hintergrund läuft. Israel sagt ja, man muss den Druck hochhalten, die Kämpfe müssen weitergehen, damit der Druck so groß ist, damit die Hamas sich einlässt auf einen Deal zur Befreiung von Geiseln. Aber bisher sieht es eben nicht danach aus, dass das stattfindet, was jetzt die USA verkündet haben, eine 4-stündige Feuerpause pro Tag aus humanitären Gründen. Wir müssen mal sehen, was jetzt in den nächsten Stunden kommt. Vielleicht kommt es doch noch zu einer Freilassung von Geiseln, aber wir wissen es zurzeit nicht.
Ja, wenn wir jetzt mal auf die Zivilbevölkerung im Gazastreifen gucken, für die sollte heute wieder ein Fluchtweg für mehrere Stunden offen sein. Vom Norden, wo eben besonders stark gekämpft wird, in den Süden. Wie hat das so funktioniert?
Ja, das hat offenbar geklappt. Wir gehen davon aus, dass tausende Menschen das geschafft haben. In den letzten Tagen ist das ja schon gewesen. Gestern waren etwa 50.000 Menschen auf dem Weg nach Süden. Wir haben die Bilder gesehen. Die hatten wirklich ihr Hab und Gut dabei, was sie tragen konnten und sind in den Süden gegangen. Sie rechnen offenbar nicht danach, damit in nächster Zeit in den Norden wieder zurückzukommen. Denn dort ist ein Großteil der Gebäude inzwischen zerstört, durchlaufen heftige Häuserkämpfe. Und das ist ein Gebiet, was eigentlich unbewohnbar geworden ist. Trotzdem halten sich im Norden immer noch Menschen auf. Wir können keine richtige Zahl haben, aber wir gehen davon aus, dass es über 100.000 sind, die dort sind. Zum Beispiel in den großen Krankenhäusern, im Shifa-Krankenhaus zum Beispiel, dem größten Krankenhaus des Gazastreifens, wo viele Menschen Schutz suchen. Aber Israel hat gesagt, dort sind eben wichtige Teile der Terrorstruktur der Hamas und dort wird sicherlich auch gekämpft werden in den nächsten Stunden und Tagen.
Es gab ja auch eine internationale Hilfskonferenz heute in Paris. Da haben verschiedene Organisationen gefordert, mehr Grenzübergänge zum Gazastreifen zu öffnen, um die Bevölkerung besser versorgen zu können. Hat Israel darauf reagiert? Also ist das realistisch, dass das passiert?
Also Israel sagt immer, dass es versucht, beides zu tun, die Hamas heftig zu bekämpfen und gleichzeitig die humanitäre Lage im Gazastreifen zu stabilisieren. Ein Mittel ist natürlich, Zivilisten die Möglichkeit zu geben, sich in Sicherheit zu bringen. Das tut Israel und das passiert auch jetzt in den nächsten Tagen, obwohl es hohe Opferzahlen gibt, auch unter den Zivilisten. Das andere sind die Hilfslieferungen. Die kommen vor allem zurzeit über die Grenze nach Ägypten. Dort liegen auf ägyptischer Seite große Mengen an Hilfsgütern bereit. Gestern sind über 100 Lkw reingekommen. Das ist die Zahl, die Vereinten Nationen angegeben hatten, die mindestens reinkommen muss pro Tag. In den letzten Tagen aber waren das deutlich weniger. Also die Versorgung der Menschen im Gazastreifen ist nach wie vor total unzureichend. Die humanitäre Lage verschärft sich und über 1,5 Millionen Menschen sind dort zu Binnenvertriebenen geworden und die sind in großer Not.
Jetzt gucken wir ja wirklich meistens nach Gaza, wie gerade auch, aber werfen wir mal kurz noch einen Blick auf die andere Seite, ins Westjordanland. Auch da steigt die Zahl der Toten. Wie ist da so die Lage aktuell?
Ja, da ist auch große Anspannung. Das hat ja schon mit dem Kriegsbeginn begonnen, weil es dort eben auch viele Anhänger der Hamas gibt. Israel hat hunderte Menschen dort verhaftet. Israel hat immer wieder Einsätze auch dort gemacht. Es sind Menschen gestorben, inzwischen über 150 Menschen, die dort getötet worden sind. Das sind zum Teil bewaffnete Kämpfer, aber es sind immer wieder auch Zivilistinnen und Zivilisten, die dort ums Leben kommen. Das ist eine sehr angespannte Situation. Israel ist deswegen so hart, weil man eben befürchtet, dass der Krieg im Gazastreifen sich auch ausweiten könnte. Und das möchte man verhindern, auch mit harten Militäreinsätzen. Und deswegen, ja, gibt es keine guten Nachrichten auch von dort.
Danke dir, Jan-Christoph Kitzler, unser Korrespondent in Tel Aviv, über die ja möglicherweise vielleicht auch nicht kommende Feuerpause und wie es insgesamt gerade in Israel aussieht.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Die einen feiern den Hamas-Terror gegen Israel, andere fordern das Auslöschen des Gazastreifens. Und selbst wer jetzt nicht so drastische Worte wählt, für den gibt es oft trotzdem nur das eine oder das andere. Entweder man ist ja quasi Team Israel oder man ist eben Team Palästina. Bist du nicht für mich, dann bist du auf jeden Fall gegen mich. Abdulkader Shahin steht auf keiner der beiden Seiten oder vielleicht auf beiden gleichzeitig. Er ist Comedian, Podcaster, seine Eltern sind aus Palästina geflohen und er macht Antisemitismus-Präventionsarbeit. Ich habe vor der Sendung mit ihm gesprochen und wollte mal wissen, was wir in Deutschland jetzt so tun können. Wie können wir den Hass aus dieser ganzen Diskussion rausbekommen? Erstmal habe ich ihn gefragt, was er eigentlich Menschen antwortet, die ihn fragen, auf welcher Seite dieses Konflikts er eigentlich steht.
Ja, ich finde ja, die Formulierung ist ja schon so das Falsche. Ich bin natürlich palästinensischstämmig, das heißt, ich möchte auch irgendwo die Perspektive meiner Community so ein bisschen schaffen und öffentlich machen und aufzeigen. Aber ich habe halt das große Gefühl, dass man halt echt vergisst, dass man das eine mit dem anderen Leid auch immer wieder aufwiegt. Und dagegen stelle ich mich halt vehement.
Unter anderem viele InfluencerInnen werden aber ja von ihren Followern wirklich aufgefordert, sich doch jetzt gefälligst zu positionieren, selbst wenn sie sich sonst mit komplett anderen Themen beschäftigen, mit, weiß ich nicht, Nachhaltigkeit oder Mode oder Beauty oder weiß ich nicht was. Wie findest du diese Anspruchshaltung der Follower?
Ich kann das ja selber auch nachvollziehen. Ich habe die Belastung auch gehabt und habe da auch online was zu gemacht, weil ich halt finde, dass vor allem Menschen im Öffentlichen oft so wahrgenommen werden, als wären das Spielzeuge, die man ein- und ausschaltet. Und man hat das halt auch sehr oft, dass man dann Leute toll findet. Und deswegen verstehe ich diesen Grundgedanken sogar, dass man sich das wünscht. Aber das Ding ist halt, dahinter sind Menschen, dahinter sind auch Privatpersonen, die vielleicht auch einfach nicht bewandert sind, wenn es um diese komplizierte Thematik geht. Und da finde ich halt den Anspruch der Wahl einer Seite sozusagen auch mega, mega übergriffig und ja, pietätlos schon.
Was wünschst du dir denn so ganz generell von uns, von der Gesellschaft, wenn wir über das Thema, über den Nahostkonflikt diskutieren?
Dass wir das Ganze divers beleuchten. Also wir haben halt einen sehr, sehr komplizierten Konflikt, der hinreichend bis nach Deutschland geht. Das merken wir ja spätestens jetzt. Und das ist halt für uns jetzt auch die große Chance, um, sage ich mal, systematische Fragen zu stellen. Wie beispielsweise die deutsche Erinnerungskultur sollte auch bis hin zur Nakba gehen. 1948, das große palästinensische Trauma der Vertreibung beispielsweise. Weil das hängt irgendwo auch tatsächlich mit der Erinnerungskultur in meinen Augen zusammen. Der Rattenschwanz ist da sehr, sehr lang. Beispielsweise im Schulkontext habe ich das nicht gehabt, da wurde das geblockt. Da war so, ne, 45, okay, zack, cut und das war's. So.
Als wäre danach auch nichts Wichtiges mehr passiert.
Richtig, genau das. Und das sind halt Sachen, die kann man jetzt aufrollen. Über die können wir jetzt reden und das gibt uns die Chance, die Hausaufgaben nochmal zu machen. Ne?
Was meinst du denn? Du hast ja viel Erfahrung so in Sachen Verständigungsarbeit. Wie kann denn gerade jetzt noch so eine Verständigung stattfinden in dieser aufgeheizten Stimmung?
Ja, gute Frage. Die Sache ist halt die, wenn ich das ableite von meiner persönlichen Arbeit, auf jeden Fall Begegnung schaffen. Das ist aber eine Sache, die macht man jetzt nicht als, sage ich mal, Symptombekämpfung. Man braucht da viel mehr Anlaufzeit für. Und das ist halt auch nur mal der Nahostkonflikt in general. Der ist so weitreichend, man kann jetzt keine schnelle Lösung erwarten. egal wie gut die vermeintlich ist. Man muss sich jetzt irgendwie, wie gesagt, Systemfragen stellen und gucken, dass man halt auch gewisse Ansprüche von der Mehrheitsgesellschaft an die Minderheiten in Deutschland vielleicht nochmal hinterfragt.
Spielt denn dieser ganze Konflikt auch irgendwie eine Rolle in deiner Comedy-Arbeit aktuell?
Hundertprozentig. Also das Ding ist, ich verpacke halt seit eh und je irgendwie diese ganzen sehr bitteren Themen in Kunst. Ja? Und in Comedy halte ich mich beispielsweise momentan, um ehrlich zu sein, ein bisschen zurück. Auch wenn mir sehr viel eingefallen ist schon, was ich theoretisch irgendwie auf die Bühne hätte bringen können, ob Sarkasmus, Ironisierung oder Satire. Aber ja, in Zukunft wird das halt auch auf die Bühne kommen, weil ich schon denke, dass Kunst und Kultur ein sehr, sehr gutes Ventil dafür sind, um auf diese Themen aufmerksam zu machen, aber auch Perspektiven zu schaffen.
Einige Menschen würden ja jetzt mit Sicherheit sagen, über sowas Krasses macht man einfach überhaupt gar keine Witze oder würden sich vielleicht auch wundern, dass gerade jemand wie du in der aktuellen Situation irgendwie noch Witze machst. Was entgegnest du solchen Leuten?
Also ich finde, das ist eine Grundsatzfrage. Das ist ja auch genau dasselbe, wenn wir uns die Frage stellen, was darf Satire? Ne, das ist ja genau dieselbe Geschichte. Klar, man kann jetzt sagen, es gibt manche Sachen, die sind zu übertrieben. Ich persönlich sage, hey, nicht jeder muss meine Kunst gut finden. Das ist halt am Ende des Tages immer noch eine subjektive Geschichte, mit der ich auch sehr gut leben kann. Also wenn irgendjemand sagt, hey Abdul, ich finde dich voll blöd, ich finde deine Kunst noch viel beschissener als dich, dankeschön. Es war mir eine große Freude, dich erreicht zu haben. Viel Spaß, gutes Leben, cheers.
Tja, die will Abdul dann auch nicht in seinem Publikum haben, diese Leute. Abdulkader Shahin, Comedian und Podcaster, der sich als palästinensischstämmiger Antisemitismus-Präventionscoach in diesem Konflikt ja auf keine Seite schlagen will und es auch No-Go findet, das überhaupt von Menschen zu verlangen.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Es kommt nicht nur auf den Schweiß an, beziehungsweise die Menge des Schweißes beim Sport, sondern auch auf den Puls. Das war irgendwie schon mal irgendwann so ein Trend, Pulsuhren zu haben beim Sport. Dann ist das zumindest für mein Empfinden irgendwie wieder verschwunden. Aber jetzt ist es wieder da. Seine Herzfrequenz, also die Herzschläge pro Minute beim Workout zu überwachen und sein Training danach auszurichten. Da wird dann gesagt, so, jetzt bist du bei 80%, leg noch mal ein bisschen was drauf. Komm, bei den 90% verbrennst du noch mehr Kalorien. Ja, das Prinzip Training nach Herzfrequenz ist sehr beliebt, aber Justus Wolters aus dem Deutschlandfunk Nova Team, wie sinnvoll ist denn das Ganze?
Also an sich ist es erstmal sinnvoll, aber nicht in jedem Fall. Das hängt mit zwei Dingen zusammen. Zum einen wird in den meisten Fällen geschätzt, bei wie viel Prozent von deiner Maximalherzfrequenz du gerade bist. Also es ist nicht individuell auf dich abgestimmt. Und zum anderen hängt es stark von deinem Trainingsziel ab, ob so ein Training gerade im hohen Herzfrequenzbereich überhaupt was für dich ist.
Aber warum wird denn über den Daumen mal so gepeilt, bei wie viel Prozent der eigenen maximalen Herzfrequenz man ist?
Weil es viel zu aufwendig ist, das tatsächlich individuell zu erfassen. Also in so einem Leistungsdiagnostikzentrum, da geht das natürlich, kann auch jeder mal machen, ist wohl gut. Aber wenn du zum Beispiel in einen Kurs gehst, dann gibst du im Grunde ja nur ein paar Daten über dich ab, also wie zum Beispiel dein Alter. Und der Rest ist Statistik, sagt die Bonner Sportmedizinerin Gabi Pezina.
Das sind nicht ihre eigenen Werte. Die haben dann halt mal 1000 Leute genommen und haben die halt dann durchgemessen, halt wirklich mit einer Spiroergometrie und haben daraus jetzt quasi ihre Schlüsse gezogen.
Und man kann diese Sachen auch für sich selbst schätzen. Also es gibt zum Beispiel eine Faustregel, 220 minus sein Lebensalter ergibt die maximale Herzfrequenz.
Das hört sich jetzt aber so an, als ob Training nach Herzfrequenz jetzt doch gar nicht so sinnvoll ist.
Ja, doch. Also grundsätzlich ist es ratsam, sich nach der Herzfrequenz zu richten. Einfach so als grobe Orientierung. Aber es ist wichtig zu schauen, was man beim Training erreichen möchte. Das Heftige, an die Grenze gehen, im Cyclingkurs zum Beispiel, ist nicht für jeden was, sagt Gabi Pezina.
Wenn man wirklich jetzt zum Beispiel einen Fettverbrauch trainieren will, dann muss man im niedrigintensiven Bereich trainieren. Das sieht halt nicht so schick aus, ne? Das ist zum Beispiel Radfahren in der Ebene, aber lange.
Also zum Fettverbrennen eignen sich demnach auch Nordic Walking oder einfach ein schön strammer Spaziergang. Man muss das laut der Sportmedizinerin halt mindestens eine Stunde lang durchziehen, um Fett zu verbrennen.
Wer hat diese Zeit, frage ich.
Aber auch hier gibt es noch eine Faustregel. 180 minus sein Lebensalter markiert die Grenze zwischen diesem Grundlagentraining, diesem niedrigintensiven Training und diesem hochintensiven Training. Natürlich auch das alles wieder nur so ungefähr.
Und für wen ist denn dann überhaupt dieses richtig hart intensive Training was ja gerade in vielen dieser Kurse angeboten wird?
Für Menschen, die sowieso schon über eine gute grundlegende Fitness verfügen und in einem Bereich, also dann zum Beispiel dem Sprint, noch eine Schippe drauflegen wollen. Laut Sportkardiologe Martin Halle muss das Gesamttraining ausgewogen sein.
Da habe ich die Regel 2:1, also das heißt zweimal Grundlage, einmal intensiv. Nur wer dreimal intensiv macht, das macht zwar Spaß und man wird da auch kurzfristig besser, aber eine langfristige Verbesserung der allgemeinen Fitness ist damit nicht zu erzielen.
Und Martin Halle rät einigen Menschen sogar explizit davon ab, an diesen hochintensiven Kursen teilzunehmen. Zum Beispiel Menschen, die übergewichtig sind oder einen zu hohen Blutdruck haben.
Die merken das dann sogar nach einigen Wochen, dass sie sagen, oh, ich bin müde und morgens komme ich gar nicht mehr so gut aus dem Bett. Dieses Training, was ich mache, hat vielleicht eher einen negativen Effekt. Und genau das ist es, weil dann die Blutdruckwerte so hoch sind und das Gehirn so ein bisschen, wie man so schon sagt, etwas ermüdet.
Ja, also man kann sich jetzt merken, am besten erstmal im niedrigen Herzfrequenzbereich trainieren, dafür aber lang. Und das Training mit einer sehr hohen Herzfrequenz, das kann Spaß machen, sollte aber nur in Verbindung mit grundlegendem Training gemacht werden.
Also es ist leider doch nicht die Lösung, einfach nur zu sagen, 20 Minuten in der Woche baller ich richtig rein, aber dafür habe ich es erledigt. Schade. Ich frage nochmal, wer hat die Zeit? Eine Stunde? Also wenn ihr eine Ausrede braucht, um beim nächsten Mal auch irgendwie nicht zum Hit-Workout oder sonst was mitgeschleppt zu werden, ihr könnt einfach sagen, dass ihr für euch lieber euch jetzt um eure grundlegende Fitness kümmern müsst und ein bisschen gemütlich spazieren geht.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Früher auf dem Dorf, wo ich aufgewachsen bin, da gehörte das zum ganz normalen Umgangston dazu, dass man andere Leute auf der Straße grüßt. Immer. Egal, ob man die kennt oder nicht. Jetzt so in der Großstadt finde ich das zugegebenermaßen ein bisschen weird. Die Stadt Luleå in Schweden, die will aber, dass Leute sich öfter Hallo sagen und hat deswegen eine Kampagne gestartet. Mit einem Video wirbt sie dafür, sich auf der Straße zu grüßen, mal nett Hey zu sagen im Vorbeilaufen. Das soll sich positiv auf Gesundheit, Sicherheit und Wohlbefinden auswirken. Was ein Hallo zu Fremden mit uns macht, das hat sich Deutschlandfunk Nova-Reporterin Celine Wegert angeguckt.
Wer Dorfkind ist, der weiß. Einmal zur Apotheke und zurück und du hast 10-mal Hallo gesagt und weißt außerdem, warum die Nachbarin gerade Schmerzmittel braucht. In der Stadt ist das ein bisschen anders.
Ich bin eigentlich sehr gesichtsblind. Also ich gucke meistens auf den Boden und dann spricht man mich an, hast du mich nicht gesehen, ich habe dich nicht gesehen.
Die meiste Zeit bin ich lieber bei mir, aber ich finde es auch schön, wenn man sich mal anlächelt oder sich vielleicht sogar Hallo sagt, wobei das ein bisschen unüblich viel ist, würde ich sagen, für die Verhältnisse hier. Aber an sich mag ich es sehr gern.
Ich glaube, Hallo sagen nämlich schon wieder zu viel, aber nicken und lächeln und so merken, hallo, wir haben einander registriert, das finde ich schon schön.
Untersuchungen zeigen, wir gehen vielleicht davon aus, dass solche Gespräche irgendwie merkwürdig sein könnten, aber das ist gar nicht unbedingt so. Die Anonymität der Stadt durchbrechen, auch mal Fremden Hallo sagen, das kann total angenehm sein. Das sagt auch Kommunikationsexpertin Isabel Garcia.
Das macht etwas mit uns. Warum? Weil wir uns dann verbunden fühlen, weil ich jemandem angeschaut habe, weil ich mich als Rudeltier fühle, als Teil einer Gemeinschaft. Und das bewirkt etwas in uns. Das sorgt für mehr Wärme, mehr Nähe und das stärkt sogar unser Immunsystem.
Und dafür muss es gar kein Deep Talk sein. Zwei Psychologen der Uni Amsterdam und der Uni Kopenhagen haben herausgefunden, dass schon ein kurzes Gespräch mit Fremden das Wohlbefinden steigern kann. Zum Beispiel, wenn man mit der Busfahrerin redet oder mit der Person hinter der Kaffeetheke. Sie haben hunderte Versuchspersonen gehabt und deren insgesamt rund 14.000 Begegnungen mit Fremden ausgewertet und kommen zu dem Schluss, die meisten davon verliefen positiv. Suheyla hat das schon öfter ausprobiert, auf fremde Menschen zuzugehen, weil sie glaubt, dass es manchmal gute Vibes von Fremden braucht, damit wir uns verbundener fühlen.
Also es kommt eigentlich ganz auf den Tag an, aber ich versuche häufiger Menschen anzulächeln und so ein bisschen auch eine Konversation manchmal ein bisschen anzureizen.
Und damit hat sie gute Erfahrungen gemacht. Also wenn man jetzt auf jemanden zugeht und Hallo sagt und einfach ein Gespräch initiiert, sind die oft überrascht. Aber nach der kurzen Überraschung freuen die sich total und gehen gerne darauf ein. Man merkt, die erzählen gerne von sich selbst.
Wer das mal ausprobieren will, mehr auf Leute zuzugehen, der kann mit einem Lächeln starten, sagt Kommunikationsexpertin Isabel Garcia.
Manche reagieren komisch, wieso lächelt die mich an? Die meisten reagieren aber großartig und lächeln strahlend zurück und freuen sich total. Es ist heutzutage ein bisschen schwierig, einen Blickkontakt zu erhaschen, weil so viele in ihr Handy gucken. Aber wenn ich dann jemanden anschaue und ich lächle und die Person lächelt zurück, entsteht da eine Energie, eine Verbundenheit und das lässt mich besser fühlen.
Sie sagt, dass ein Lächeln gerade in der Großstadt total Sinn macht, weil ein Hallo dort oft mit dem Gedanken verknüpft werde, hä, kennen wir uns? Und dazu kommt, in einer Großstadt ist so ein random angequatscht werden ja auch nicht immer was Gutes. Nachher will noch jemand das Portemonnaie klauen oder man bekommt irgendwie aus dem Nichts von einem Fremden einen komischen Kommentar gedrückt. Wenn wir aber stattdessen einfach angelächelt werden, dann ist ja direkt klar, okay, einfach eine liebe Geste. Wenn man aber doch mal ins Gespräch kommen will mit Fremden, dann hat Isabel Garcia einen Tipp: Komplimente.
Ich renne also über die Straße oder gehe in ein Café rein und wenn ich jemanden sehe, der eine tolle Jacke trägt oder eine Frau, die tolles Lächeln hat oder, dann sage ich, ich wollte nur ganz kurz sagen, boah, sie haben ein schönes Lächeln. Und dann gehe ich weiter. Wenn ich im Café bin, gut, bleibe ich natürlich sitzen und stehe nicht auf und gehe raus. Es ist also ein Start in ein Gespräch. Es kann ein Gespräch sein oder einfach die Person strahlt, freut sich, wenn sie das Kompliment annehmen kann. Und ich freue mich, dass ich jemandem so ein Geschenk machen konnte.
Und meiner Meinung nach der absolut unschlagbare Vorteil, wenn wir uns mehr trauen, auf Menschen zuzugehen, zu lächeln oder Komplimente zu machen, dann steigt ja auch die Wahrscheinlichkeit, dass auch mal jemand Fremdes uns anstrahlt und was Nettes sagt, weil er da vorher tolle Erfahrungen mitgemacht hat. Win-win, sage ich da nur.
Also vielleicht beim nächsten Mal, wenn ihr jemandem auf der Straße begegnet, ausprobieren.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Gibt so ein paar Sachen, ne? Die gehören safe zum Weihnachtsmarkt dazu. Glühwein, klare Sache. Gebrannte Mandeln finde ich auch auf jeden Fall. Und eigentlich muss man sagen, sie hier darf ja auch nicht wirklich fehlen. Dieses Jahr aber nicht, Leute, zumindest an vielen Orten in Deutschland. Justus Wolters aus dem Deutschlandfunk Nova-Team. Wir müssen nicht nur auf Mariahs Weihnachtsklassiker verzichten, sondern auch auf ganz viele andere.
Ja, auf die ganzen bekannten Songs im Grunde. Also dazu zählen so, ne? Last Christmas, Driving Home for Christmas und so weiter. Weil die haben alle eins gemeinsam. Wenn man die in der Öffentlichkeit spielt, dann wird eine GEMA-Zahlung fällig. Die GEMA sammelt ja Geld ein und verteilt das dann wiederum an die RechteinhaberInnen der Songs. Und diese GEMA-Gebühren sind gestiegen, sodass es für die Betreiber der Märkte anscheinend nicht so richtig klar ist, ob sie sich das noch leisten können und wollen. In Braunschweig rechnet zum Beispiel das Stadtmarketing vor, dass man dieses Jahr das 15-fache der ursprünglichen GEMA-Kosten zahlen müsse. Und auch die Betreiber ganz vieler anderer Weihnachtsmärkte haben sich jetzt schon dazu geäußert und zumindest in Frage gestellt, ob sie dieses Jahr GEMA-Musik überhaupt spielen lassen werden können.
Also ich muss sagen, zuerst klang es für mich ein bisschen sad, aber wenn ich mir vorstelle, dass der Glühwein dann vielleicht auch 15-mal so teuer ist wie sonst. Was ist die Alternative? Stille?
Ja, Stille oder halt die GEMA-freie Musik. Gibt es einiges im Netz. Einiges kann sich sehr weihnachtlich und auch, ich finde, vielversprechend anhören.
Ja, die Schellen, die sind natürlich dabei, die dürfen nicht fehlen.
Geht ganz gut, ne? Tja, es gibt aber auch ein paar Sachen, ich sag mal, die werden jetzt gewöhnungsbedürftig.
Ich finde, das hat sowas von Tom und Jerry oder so.
Ja, schwierig, schwierig. Könnte uns aber erwarten. Und es betrifft übrigens alles auch nicht nur so die Dudelmusik am Stand, sondern auch Chöre und andere Musikgruppen.
Ach naja, super.
Wenn die GEMA-gelistete Songs performen wollen, wird da nämlich auch eine Zahlung fällig. In Berlin sollen die Musikgruppen auf dem Weihnachtsmarkt am Schloss Charlottenburg nur GEMA-freie Songs spielen, ohne Gesang. Und andere Weihnachtsmärkte haben jetzt schon angekündigt, dass das da einfach komplett still bleiben soll.
Ach du Scheiße, nee, dann hört man ja das ganze Gegröle von den Saufnasen auf dem Weihnachtsmarkt. Ich weiß nicht, ob ich mir das geben will. Muss man sonst vielleicht bald selber ein Liedchen anstimmen, obwohl vielleicht kommt dann auch so ein GEMA-Vertreter um die Ecke, verklagt dich direkt.
Halt! Zack.
Also Leute, Weihnachtsmarkt, vielleicht dieses Jahr mit weniger Musik.
Deutschlandfunk Nova. Update. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Nova.